Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Folge 28. Mein Name ist Silvana Strieder und damit herzlich willkommen bei ÖAZ im Ohr. Sie sind überall, in Verpackungen, in Plastikflaschen und sogar in der Kleidung. Die Rede ist von Mikro- und Nanoplastikpartikeln. Doch wie gefährlich sind sie wirklich für unsere Gesundheit? Welche biologischen Prozesse lösen sie in unseren Zellen aus? Und was bedeutet es für uns, dass Forschende Mikroplastik mittlerweile in nahezu allen Organen nachweisen können? Das und vieles mehr bespricht in dieser Folge meine Kollegin und Chefredakteurin Dr. Irene Senn mit Universitätsprofessor Dr. Lukas Kenner von der MedUni Wien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ÖAZ im Ohr. Mein Name ist Irene Senn und heute widmen wir uns einem Thema, das uns in den letzten Jahren zunehmend beschäftigt hat: Mikroplastik. Nano- und Mikroplastikpartikel sind mittlerweile ubiquitär vorhanden. In unserer Umwelt, in unserem Essen und, was besonders besorgniserregend ist, auch in unserem Körper. Mein Gast im Studio ist heute Universitätsprofessor Dr. Lukas Kenner. Ein herzliches Willkommen und danke, dass Sie sich heute Zeit für unser Gespräch nehmen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Professor Kenner, Sie sind Pathologe und Krebsforscher an der Medizinischen Universität Wien. Sie zählen zu den renommiertesten Experten rund um die Auswirkungen von Mikroplastik auf unsere Gesundheit und leiten das Forschungsprojekt MicroOne am Grazer CBMed. Bei diesem Forschungsprojekt handelt es sich um ein mit 4 Millionen Euro gefördertes Projekt, das systematisch untersucht, was Mikroplastik in unserem Körper macht. Wie kam es dazu, dass Sie als Pathologe sich ausgerechnet mit Mikroplastik beschäftigen?
Also die Idee kam eigentlich dem AKH aus einem Bereich eines Kollegen, Professor Schwabel, der eben zusammen mit dem Umweltbundesamt aus humanen Stuhlproben Plastikpartikel nachgewiesen hat und dann publiziert hat, diese Studie. Und wir haben das diskutiert und es war schon für mich sehr spannend zu sehen, dass einfach gar nichts dazu klar ist, was das Plastik eigentlich macht, wenn es bei uns im Stuhl ist und ob es dann mit den Körperzellen interagiert, jetzt den Darmzellen zum Beispiel. Und dann haben wir, also ich eigentlich mit ein paar Kollegen noch so ein Projekt, eben dieses MicroOne, formuliert und geschrieben und dann auch gefördert bekommen, das sich mit den Auswirkungen von Mikroplastik auf die Darmgesundheit bzw. das Mikrobiom im Stuhl und natürlich auch den Auswirkungen eventuell auf die Tumorentstehung von Dickdarmkarzinomen beschäftigt, wobei uns damals noch nicht klar war, dass diese Partikel auch in den Körper, also über das Verdauungssystem hinaus, in das Blut und dann weiter in andere Organe kommen können. Das war damals noch nicht klar. Und das haben wir deswegen auch in dem Projekt eigentlich noch nicht wirklich berücksichtigt.
Ja, genau. Darauf werden wir später noch ein bisschen zu sprechen kommen. Das heißt, es ist aber eigentlich ein sehr junges Forschungsfeld, kann man sagen. Das stellt sich natürlich auch irgendwie die Frage, warum erst jetzt? Weil Plastik ist seit den 50er Jahren im Einsatz, seit den 70er Jahren wirklich weit verbreitet, also in der massenhaften Anwendung. Und die Medizin hat es eigentlich erst jetzt entdeckt als Thema, dass das Probleme machen könnte.
Ja, ganz genau. Also das ist eigentlich, wie Sie sagen, sehr erstaunlich. Ich habe vor kurzem die Gelegenheit gehabt, oder eigentlich jetzt schon mehrfach die Gelegenheit gehabt, mit dem eigentlichen Entdecker von Mikroplastik, dem Richard Thompson, zu sprechen, weil wir gemeinsam Vorträge halten, auch zum Beispiel bei der UNO jetzt in New York und in Genf. Und es ist schon erstaunlich, dass der hat das Plastik entdeckt auf den Stränden von East Anglia eigentlich, also von England. Und ihm ist aufgefallen, eben, dass da so bunte Partikel sind, die man, wenn man dann die durch den Sieb durchlässt, dann bleiben mir diese Partikel, die kleiner als 5 mm sind, hängen und dann hat er die bestimmt und es waren tatsächlich eben Plastikpartikel und er hat es dann Mikroplastik genannt und das war jetzt also eben 20 Jahre her und eigentlich hat bis vor kurzem die Forschung im Bereich dieser Mikro- und Nanoplastikpartikel im Wesentlichen Wasser, Umwelt, nicht was jetzt den Menschen betrifft, sondern eigentlich oder nur indirekt, sondern eben Umgebungsluftreinheit, Wasserqualität, diese Dinge, Landwirtschaft betroffen, aber nicht eben die menschliche Gesundheit. Und das hat eigentlich erst begonnen vor 4, 5 Jahren wie wir dieses Projekt gestartet haben, da war das ja noch gar nicht klar, dass das Plastik in den Körper geht. Und wir haben dann eben festgestellt, dass sehr schnell diese Partikel, wenn wir sie Mäuschen geben über die Nahrung oder über Flüssigkeiten, dass nach 2 Stunden schon diese Partikel im ganzen Körper zu finden sind. Da waren wir schon sehr schockiert. Ja. Und eine Kollegin aus Holland hat dann eben auch vor 3 Jahren publiziert, dass beim Menschen auch sehr viel Plastik schon im Blut ist, nämlich 1,6 Mikrogramm pro Milliliter Plastik im Blut. Das ist schon recht viel eigentlich. Ja. Und wir haben jetzt auch in Graz eine Studie, wo wir ähnliche Ergebnisse, teilweise mehr, teilweise weniger finden bei den Menschen, die wir untersuchen, die sich freiwillig melden für so eine klinische Studie.
Ja, Sie haben schon eine Zahl genannt, die 1,6 Mikrogramm Milliliter im Blut, die gefunden wurden. Eine andere Zahl, die sehr häufig genannt wird, ist die 5 Gramm pro Woche Plastik, die im Durchschnitt aufgenommen werden. Das entspricht in etwa einer Kreditkarte. Worauf beruht diese Angabe, also diese Schätzung, und ist es Ihrer Ansicht nach eine realistische Einschätzung?
Also das ist die höchste jemals gemessene Konzentration von Plastik, die publiziert ist. Ich sagte immer, man muss das in Relation sehen zu, was ist eigentlich bedeutsam. Wenn Sie jetzt eine Kreditkarte in ein paar Teile teilen und schlucken, wird Ihnen wahrscheinlich überhaupt nichts passieren. Ne? Das Problem sind die Partikel, die kleiner und kleiner werden und dann so klein sind, dass sie praktisch sehr leicht alle Zellgrenzen überwinden können. Das heißt, diese Menge, die können wir eigentlich noch gar nicht richtig messen, weil die Messmethoden, die wir jetzt haben, sind auf Größen von 1 Mikrometer, also das ist ein Tausendstel Millimeter und größer, beschränkt, alles was kleiner ist. Und wir müssen leider davon ausgehen, dass das ein sehr großer Anteil von der gesamten Menge sind, eben derzeit nicht bestimmbar mit derzeitigen Methoden oder nur sehr schwer. Das heißt, wir haben einen riesigen Graubereich, den wir nicht wirklich abdecken können. Deswegen sage ich immer, das Wichtigste eigentlich für mich sind die Größen, also die Größe von den Partikeln. Eigentlich alles das, was wir noch nicht wirklich gut messen können. Und da müssen wir eigentlich leider davon ausgehen, dass wir es relativ viel finden werden bei uns im Körper. Und wir sehen auch, wir haben jetzt eine Technologie entwickelt, wo wir das auch am menschlichen Material messen können, also am Gewebe von Patienten zum Beispiel. Und wir sehen einfach, dass wir da praktisch in jedem Schnitt, den wir zum Beispiel in der Pathologie machen, wir machen ja sehr viele Gewebeschnitte, dass wir da Partikel finden eigentlich in fast jedem Schnitt, den wir machen von jetzt Organen, von Menschen oder Tieren, egal, es nehmen ja alle Lebewesen leider auf dem Planeten diese Partikel die ganze Zeit auf. Und daher müssen wir da schon davon ausgehen, dass wir eine große Menge von diesen Partikeln aufnehmen, die wir dann auch tatsächlich in unserem Körper speichern. Ja, wahrscheinlich länger, wir wissen es nicht. Ja, wir haben, wie Sie richtig gesagt haben, hat erst vor wenigen Jahren begonnen mit dieser Forschung. Und das heißt, es ist ein Frühstadium, ja, dieser Forschung.
Ja. Können wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch definieren, was bezeichnet man als Mikroplastik und was als Nanoplastik, weil wir jetzt über die Nachweismethoden gesprochen haben und Sie gemeint haben, unter 1 Mikrometer ist nicht detektierbar. Wo ist da die Grenze von der Definition her?
Also ein Mikroplastikpartikel ist alles, was Plastik ist und kleiner als 5 Millimeter ist. Und ein Nanoplastikpartikel ist alles, was kleiner als 1 Mikrometer ist. Alles, was kleiner als 1.000stel Millimeter ist. Ja. Also das kann man eigentlich mit dem freien Auge dann gar nicht mehr richtig sehen. Ja.
Und unter 1.000 Mikrometer ist nicht detektierbar?
Sehr schwer. Also wir haben jetzt Methoden, wo wir es detektieren können. Also das ist eine neue Methode, die wir gemeinsam mit Kollegen vom Institut Riesent in Linz anwenden bzw. weiterentwickeln. Da sind wir dann bei Größen, die so um die 200 Nanometer sind. Also das ist schon deutlich kleiner, aber wir reden natürlich von den noch kleineren Partikeln, die jetzt haben wir kleiner als 200 Nanometer. Also da ist ja ein sehr großer Bereich, bis man dann halt auf die wirklichen Molekülgrößen kommt. Also das ist ein riesiger Bereich, den wir eigentlich nicht wirklich bestimmen können, vor allem nicht im Gewebe.
Ja, große Blackbox quasi.
Das ist eine riesen Blackbox,
ja. Und kann man auch sagen, dass je kleiner, umso gefährlicher sind die Partikel, oder kann man das nicht so eine einfache Schlussfolgerung ziehen?
Naja, also es ist schon so, dass die Oberfläche der Partikel eine große Rolle spielt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Beispiel nehmen von einem 5 mm großen Mikroplastikpartikel und den so zerkleinern, also in gleich große Teile von 1 Mikrometer, also von einem Nanoplastikpartikel, zerkleinern, dann entstehen aus einem Partikel 125 Milliarden Partikel. Das sind so viele, wie wir Galaxien im Universum haben. Also das heißt, das ist eine Riesenmenge und die Oberfläche von diesen Partikeln ist 5000 Mal größer als die Oberfläche von diesem 1 Millimeter Partikel. Das heißt, sie erzeugen eine riesige Oberfläche mit dieser Zerkleinerung und an diese Oberfläche kann sehr viel binden, was eventuell schädlich ist. Und das heißt, also das sind schon Dinge, die man sich vor Augen führen sollte. Und wir wissen auch nicht zum Beispiel, ob jetzt, wenn diese Partikel im Körper sind, ob sie da auch immer kleiner werden. Ja? Ob die Körperenzyme das dann auch wieder weiter abbauen und ob wir es dann überhaupt wieder ausscheiden können. Das sind Dinge, die wir noch wirklich nicht genau wissen. Also da gibt es schon erste Hinweise, dass es sein kann, dass man eben diese Partikel tatsächlich wieder ausscheiden kann. Aber wie gesagt, also das sind lauter Dinge, die eigentlich noch nicht wirklich gut erforscht sind. Ja.
Ja. Sie haben es vorher schon erwähnt, Ihre Forschungsgruppe hat in den letzten Jahren Mikroplastik in sehr, sehr vielen verschiedenen menschlichen Organen und Geweben detektiert. Wo genau haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen schon Mikroplastik gefunden?
Naja, wir können im Tierversuch können wir das nachweisen, weil wir den Mäusen ja das Plastik füttern. Das ist dann auch so markiert, dass wir es wiederfinden können mit zum Beispiel Fluoreszenzfarbstoffen, die dann eben leuchten, wenn man sie entsprechend anleuchtet sozusagen. Und dann können wir eben sehen, wie diese Partikel eigentlich überall hingehen, wo wir nachgeschaut haben. Also wir haben jetzt eigentlich kein Gewebe gefunden, wo wir es nicht detektieren konnten. Also wir müssen leider davon ausgehen, dass es überall hingeht. Also diese Partikel können sich gut tarnen, weil sie eben, wir haben das schon besprochen, dass diese Partikel an ihrer Oberfläche andere Moleküle oder körperfremde Moleküle, aber auch körpereigene Moleküle binden können. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass diese Partikel sich im Blutserum mit Cholesterinmolekülen umgeben können und damit zum Beispiel ganz schnell die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Das ist so ein Beispiel, wie eben diese Moleküle sich tarnen und dadurch den Körper täuschen können, dass hier kein körperfremder, sondern eben ein scheinbar körpereigener Partikel unterwegs ist. Und damit haben wir schon ein Riesenproblem.
Ja. Ja, was auch bemerkenswert ist, weil das Gehirn ja eigentlich das bestgeschützte Organ im Körper ist, durch die Blut-Hirn-Schranke, und dort wird mitunter die höchste Konzentration gefunden.
Genau, wir haben in der Medizin ja zum Beispiel gerade bei der Krebstherapie das Problem, dass viele Krebstherapeutiker gar nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Zum Beispiel bei Hirnmetastasen haben wir das immer wieder, dieses Problem, dass wir die Patientinnen und Patienten nicht schlecht therapieren können, weil eben diese Therapeutiker die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden können, aber diese Partikel schaffen das eben spielend.
Ja, und der Mechanismus dahinter ist eben diese Ummantelung mit den Cholesterinmolekülen, warum
genau,
sie das schaffen können.
Genau, das ist ein Beispiel. Ja. Also wir haben das für diese speziellen Cholesterolpartikel untersucht, aber es gibt ja viele andere Partikelarten und Kombinationen, die wir jetzt noch nicht untersuchen konnten, weil das sind sehr aufwendige Experimente, wo man sehr viel Personal und auch Geld braucht, um diese Untersuchungen zu machen. Und da sind wir eben limitiert.
Ja, sehr unkonventionelle Frage. Wenn der Cholesterinpartikel im Spiel sind, ist dann für Menschen mit einem erhöhten Cholesterinspiegel, haben die eine höhere Gefahr, dass das Mikroplastik ins Gehirn wandert, oder ist das ein zu banaler Rückschluss?
Also wir haben diesen Versuch noch nicht gemacht, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Allerdings hat eine Arbeitsgruppe letztes Jahr aus Italien festgestellt, dass Plaques aus Arterien aus dem Herzen oder im Hirn, die sozusagen, wo es dann zu Herz- und Hirninfarkt kommen können, dass die Menschen mit solchen Plaques und einer hohen Plastikkonzentration eine schlechtere Prognose haben als Menschen, die in ihren Plaques wenig oder kein Plastik haben. Also es gibt da schon Korrelationen auch mit Prognosen anderer Erkrankungen, aber auf die haben wir uns bei diesem sozusagen Versuch, war das jetzt nicht unser Thema, sondern wir wollten eigentlich nur schauen, wie können die Partikel Körperbarrieren überwinden. Und da sind wir eben drauf gekommen, dass das eben ganz, dass diese Partikel sehr, sehr vielfältig sich tarnen können, offensichtlich, und diese Körperbarrieren spielend überwinden können.
Ja, sie sind praktisch überall und auch sehr schnell überall, also innerhalb
genau.
von 2 Stunden.
Das war der erste Zeitpunkt, den wir uns angeschaut haben, und da waren die Partikel schon dort. Also wir haben das dann modelliert mit einem Computermodell, und da geht es ganz, ganz schnell, also in wenigen Sekunden, wenn es ist. Ja. Aber das ist natürlich ein Computermodell, und das andere sind direkt Beobachtungen. Also ich vermute, dass das sehr schnell gehen kann, wenn die richtigen Partikel auf die richtige Serumkonzentration von Cholesterin zum Beispiel kommen, in dem Fall von diesen Polysterolmolekülen oder Partikeln. Aber andere Partikel haben eventuell andere Möglichkeiten. Also wir sehen ja im Hirn unterschiedliche Partikelarten. Das haben ja andere Leute auch schon beobachtet, auch bei Alzheimer, diese Arbeit, die heuer publiziert wurde von einer amerikanischen Arbeitsgruppe, die eben gezeigt hat, wie viel Plastik eigentlich tatsächlich im Gehirn ist von Verstorbenen, und dass diese Menge über die Jahre auch zunimmt. Ja, das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass je länger wir da zuschauen, desto mehr Plastik hat dann jeder von uns aufgenommen. Ja. Und das war bei Verstorbenen. Also wir leben ja Gott sei Dank noch, aber wir müssen echt davon ausgehen, dass wir die ganze Zeit Plastik zu uns nehmen und das dann auch in unserem Körper akkumuliert.
Die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, was macht das Plastik dort? Also welche biologischen Prozesse löst es aus? Vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Wie gelangen die Partikel in unsere Zellen hinein?
Also die Partikel werden aufgenommen, zumindest jetzt bei eukaryotischen Zellen, also bei menschlichen oder bei Säugetierzellen, also Nichtbakterien, über eine Endozytose. Das ist also eine spezielle Aufnahme, ein Aufnahmemodus, der Standardmodus ist von Zellen. Das heißt, die werden richtig sozusagen eingesogen quasi und dann mit einer Membran umgeben und werden dann in den Zellen gespeichert und die versuchen dann, diese Partikel dort auch dann abzubauen, ja, was ja nicht so leicht ist. Wir wissen ja, Plastik ist ja sehr gut haltbar und auch sehr beständig und deswegen ist es ja auch von uns so geliebt, weil wir es ja überall für Verpackungsmaterial auch verwenden. Das heißt also, diese Zellen versuchen dann vergeblich, dieses Plastik irgendwie abzubauen und ja.
Das heißt, die Lysosomen schaffen es eigentlich nicht, das Plastik abzubauen. Es bleibt in der Zelle.
Also das sind lauter Fragen, die wir gerade untersuchen. Also wir sehen einfach, dass diese Partikel in den Lysosomen sind. Was sie jetzt auf die Jahrzehnte machen, wenn sie jetzt zum Beispiel im Menschen sind, konnten wir einfach nicht untersuchen, weil das einfach Experimente sind, wo sie extrem viel Zeit brauchen. Ja, und wenn wir die Zellkultur anschauen, dann reden wir jetzt von Wochen oder so. Aber über die Jahre und Jahrzehnte, was da passiert, das können wir eigentlich nicht mit gutem Gewissen jetzt sagen, ja, weil dazu müssen wir einfach Experimente machen, die das modellieren können. Und das ist, wie Sie sich vorstellen können, eigentlich nicht so leicht, ja, weil da brauchen Sie sehr viel Zeit. Oder Sie haben ein sehr gutes Computerprogramm, wo Sie das eben alles modellieren können. Aber das müssen wir alles erst etablieren. Da braucht man dann eben auch die entsprechenden Finanzressourcen, um dann Leute anzustellen, die einen diese Fragen dann auch beantworten können. Die wir derzeit nicht haben. Ja.
Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es sich über eben sehr lange Zeit akkumuliert im Körper, ja. Das Plastik. Und Sie haben in Studien auch berichtet, dass das Plastik bei der Zellteilung an die Tochterzellen weitergegeben wird.
Genau.
Was bedeutet dieser Befund konkret?
Naja, dass die Zellen eben, in dem Fall waren das ja Tumorzellen, dass diese Tumorzellen dieses Plastik durchaus behalten und auch weitergeben. Und wir haben ja auch gesehen, dass die das auch irgendwie, die Zellen, die dieses Plastik haben, auch sich schneller fortbewegen können. Das heißt, irgendwie können die Zellen das Plastik dazu benutzen, um ihre Eigenschaften zu einer aggressiveren Form von Ausbreitung zu verwenden. Wie das genau funktioniert, wissen wir noch nicht. Aber es war schon der Befund schon so eben eindrücklich, dass wir das dann publiziert haben, damit eben auch die Kolleginnen das wissen und ja, dass man eben diese Befunde dann einfach einmal erhoben hat und gezeigt hat, dass das so ist. Und wir haben das auch bei Lungenzellen auch gesehen, dass es eben so sich verhält, dass wenn man diese Lungenzellen, das sind auch nicht nur Tumorzellen, sondern auch Nicht-Tumorzellen, dass die sich schneller bewegen können, wenn die Plastik aufgenommen haben. Das haben wir auch in diesen Zellen zeigen können. Was das jetzt tatsächlich dann bedeutet, ist natürlich bei Tumoren eher bedenklich, weil wir wissen, dass wenn Zellen sich schneller ausbreiten können, können sie sich woanders hinbewegen, das heißt schneller metastasieren. Das ist etwas, wofür wir leider ausgehen müssen. Aber was gesunde Zellen mit der schnellen Beweglichkeit machen können, wissen wir noch nicht. Das sind viele Fragezeichen, die...
Aber es scheint den Tumorzellen in einer Art und Weise einen Vorteil zu verschaffen.
Ja, und was wir auch sehen, dass die eben DNA-Schäden bekommen, also diese Zellen, da wird die DNA geschädigt und es werden auch dann Reparaturmechanismen eingeschaltet und die sind auch stark aktiviert bei den Zellen, die diese Plastikpartikel aufgenommen haben. Das heißt also, die Zelle versucht dann sehr wohl, die DNA-Schäden, die diese Partikel machen, dann auch zu reparieren, ja. Aber das kann natürlich dann sein, dass wenn das die ganze Zeit zäh geht, über viele Monate, Jahre, dass dann irgendwann einmal der Zeitpunkt gekommen ist, wo diese Reparaturmechanismen nicht mehr wirklich gut funktionieren und dann eben Schäden auftreten, die nicht mehr reparierbar sind und dann eventuell zu abnormen Zellen führen. Also das sind lauter Dinge, die wir eben gerade untersuchen. Ja.
Eine andere Forschungsgruppe hat auch herausgefunden, dass Mikroplastik in der Plazenta vorhanden ist. Das heißt, können wir davon ausgehen, dass Kinder, die heute geboren werden, bereits mit Mikroplastik im Körper geboren werden?
Ja, das wurde schon gezeigt, ja, dass das so ist, dass das also auch im Tierversuch, dass das eben diese Partikel die Plazenta-Schranke überschreiten kann. Also das wundert mich auch bei unseren Versuchen nicht wirklich, aber wie gesagt, davon müssen wir ausgehen, dass wir schon von allem Anfang an schon quasi im Anthropozän leben und die Einflüsse des Anthropozäns auch schon vom Anfang an in uns aufnehmen.
Das heißt, wir müssen auch davon ausgehen, dass wir in 50 Jahren mit ganz anderen Krankheitsmustern konfrontiert sind, dann in dieser Generation.
Das könnte sein. Also das ist etwas, was wir natürlich jetzt so nicht beweisen können. Aber ich denke, dass die Befunde, die wir haben, schon in die Richtung weisen, dass dadurch, dass es immer mehr wird und dass diese Probleme, diese Partikel machen, ja dann auch immer immer mehr werden, dass das dann wahrscheinlich schon auch zu einer höheren Anzahl von unterschiedlichen Erkrankungen führt, weil ja das ist ja im ganzen Körper, diese Partikel gehen ja überall hin. Ne? Also die sind jetzt nicht nur in Tumoren zu finden, sondern auch bei Alzheimer zum Beispiel, also bei degenerativen Erkrankungen. Da hat ja auch diese amerikanische Arbeitsgruppe nachgewiesen, dass die dementen Patienten wesentlich höhere Konzentrationen von Plastik haben als die nicht-dementen. Das würde ja schon darauf hindeuten, dass zumindest erkrankte Gewebe mehr Plastik haben, ja, und der funktionelle Zusammenhang zwischen der Entstehung dieser Erkrankung und der Akkumulation, der ist natürlich noch offen, aber das sind schon mindestens mal ganz interessante Befunde. Ne? Das ähnlich haben wir bei Krebs auch gesehen, also dass Krebsgewebe mehr Plastik hat als Nicht-Krebsgewebe, das sind einfach Dinge, die sind praktisch schon gemessen. Davon müssen wir ausgehen. Was das bedeutet, müssen wir noch erforschen. Ne?
Also es klingt alles sehr, sehr besorgniserregend. Es ist natürlich immer schwierig, eben, wie Sie sagen, diese Laborergebnisse dann auch auf die klinische Praxis zu übertragen, weil eben Korrelation und Kausalität eben nicht immer das Gleiche ist. Mit dem Wissen, das Sie aktuell haben, stufen Sie Mikroplastik als Risikofaktor für die Entstehung von Krebs ein, ähnlich wie wir es heute von Rauchen bei Lungenkrebs wissen oder mit Strahlenbelastung bei Hautkrebs?
Also das ist noch zu früh, weil wir noch nicht sozusagen die richtige Auslösung zum Beispiel einer Tumorerkrankung noch nicht mit Plastik koppeln konnten. Also das sind auch Dinge, die vom Versuchsaufbau sehr lang dauern und wo wir noch keine harten Beweise haben. Wir haben besorgniserregende Befunde, das auf jeden Fall. Aber beim Rauchen, das hat ja auch ewig lang gedauert, bis man von den ersten Beweisen, bis dann sozusagen der Beschluss kommt, ja, man verbietet das Rauchen zum Beispiel in Innenräumen. Das hat ja viele Jahrzehnte gedauert. Das heißt, dass auch selbst wenn wir jetzt harte Beweise haben, dass das so ist, bis man dann zu einer Konklusion kommt, dass das wirklich sozusagen eingeschränkt wird. Deswegen sage ich, man braucht da viel Investitionen in die Forschung, damit man eben möglichst bald weiß, was Sache ist, damit man dann auch ins politische Handeln kommt, weil eben diese Überzeugungskraft sozusagen der Wissenschaft, das muss schon sehr schwerwiegend sein, bis dann wirklich einmal ein Handeln kommt. Selbst wenn die Beweislast schon erdrückend ist, dauert das immer noch genügend Zeit. Ja, wir wissen, weil da sehr viele Interessen hineinspielen. Beim Rauchen wissen wir das, beim Plastik ist es praktisch überall. Ja, also man kann davon ausgehen, dass die Wirtschaft oder die Firmen, die jetzt davon profitieren, dass das Plastik verwendet wird, jetzt, solange es keine wirklichen Alternativen gibt, die kostengünstig sind, wir wissen, wie das läuft. Ja. Also das könnte natürlich sehr lang dauern. Ja.
Ja, aber da passiert auch sehr viel und Sie untermauern das mit Ihren Daten natürlich, zunehmend.
Ja, also wir versuchen das und wir sind natürlich froh, wenn wir nachweisen können, dass es nicht so dramatisch ist, aber wir müssen uns natürlich an die Realität halten und an das, was wir messen.
Lassen Sie uns zum Abschluss noch konkret werden. Apothekerinnen und Apotheker werden natürlich zunehmend auch von Kundinnen und Kunden angesprochen, die besorgt sind über die Mikroplastik-Thematik. Es ist ja mittlerweile auch in allen Medien. Haben Sie 3 gute Empfehlungen, wie man die Mikroplastikbelastung so gering wie möglich halten kann?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, wo ich dazu sagen muss auch noch, das ist auch eine soziale Frage. Warum komme ich gleich? In vielen Nahrungsmitteln ist Plastik. Ja. Und je höher verarbeitet diese Nahrungsmittel sind, desto höher ist die Konzentration. Warum auch immer, da haben wir nicht so viel Zeit, aber das ist Fakto. Das heißt, wenn man jetzt sich ausschließlich von Fertigwaren ernährt, hat man ganz bestimmt wesentlich höhere Konzentrationen von Plastik, als wenn man jetzt alles frisch direkt vom Bauernmarkt kauft, was wahrscheinlich teurer ist, aber halt plastikfreier. Und wenn man jetzt zum Beispiel nicht in stark befahrenen Gegenden wohnt, ich sage nur Autoreifenabrieb führt per se sofort zu Mikro- und Nanoplastik, weil eben das Auto nur auf der Straße bleibt, weil der Reifen abgerieben wird. Ja. Das sind ungefähr pro Reifen 1,5 Kilo. Pro Reifen sozusagen Lebensdauer, das heißt 6 Kilo pro Auto mal 5 Millionen Autos und das ist alles Mikro-Nanoplastik und da sind auch Additive dabei, zumeist bei diesem Plastik. Also das heißt, wir haben Leute, die jetzt sich ständig in der Nähe von stark befahrenen Straßen aufhalten, haben sicher eine höhere Kontamination mit diesen Mikro-Nanoplastikpartikeln als jemand, der jetzt sagen wir in einem schönen Grüngürtelbereich wohnen kann, wo diese Belastungen weit weg sind. Ja. Also das sind nur jetzt 2 Beispiele. Ja. Und natürlich, wenn man jetzt diese Bereiche vermeiden kann, hat man sicher eine geringere oder deutlich geringere Exposition, als wenn man die ganze Zeit in der Gegend wohnt oder sich da und dort aufhalten muss. Ja. Also ich zum Beispiel. Und dann natürlich sind Dinge, die man auf jeden Fall vermeiden kann, zu Hause zum Beispiel. Also wo ist sehr viel Plastik, ja, zum Beispiel in der Küche. Ja. Also das fängt schon beim Küchengeschirr an, bei den Aufbewahrungsbehältnissen, Schneidbretter etc. etc. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das zu vermeiden, ja, weil es ja Alternativen gibt, also zu den Materialien. Das sind Dinge, die man auf jeden Fall bedenken kann. Und natürlich auch die Materialien, zum Beispiel in Innenräumen ist die Plastikkonzentration, also jetzt rede ich von Mikroplastik, ungefähr 5-mal höher als in Außenbereichen. Das heißt also, im Innenraum haben wir, also was man vermeiden könnte, wenn man jetzt sich überlegt, wie richte ich einen Raum ein, ja, dann hat man zum Beispiel die Wandfarben, die sind häufig aus Kunststoff, die könnte man zum Beispiel ersetzen. Ja, dann die Oberflächen von jetzt zum Beispiel hier Tisch, Stühlen, Textilien, ja, eine große Quelle. Also die Textilien, die man selber anhat, beziehungsweise die Oberflächen oder Polsterung von Sofa etc., Teppiche, Böden, das sind lauter Quellen für Mikroplastikfasern, die man bedenken muss. Und wer die Möglichkeiten hat und das Geld hat, der kann das sicher massiv reduzieren. Ja. Das sind so Dinge, die man auch mit bedenken muss. Also wir haben Verkehr, wir haben Ernährung, wir haben Innenräume, also Textilien, das sind lauter Quellen für Plastikkontamination. Ja.
Versuchen Sie in Ihrem privaten Leben möglichst plastikfrei zu leben? Klappt das im Alltag? Ist das umsetzbar oder ist es eigentlich nicht machbar?
Natürlich, also wir haben unser Auto verkauft. Das war eigentlich eine der ersten Sachen. Wir haben die Küche plastikfrei gemacht und versuchen bei jedem Einkauf zu überlegen, wie kann man sozusagen die Aufbewahrung und die ganze Lieferkette so reduzieren, dass wir möglichst wenig Kunststoff Imprint haben, also Eintrag in unserem eigenen Leben, beziehungsweise dann auch für die Umwelt. Das Prinzip des Arztes ist ja in erster Linie niemanden zu schaden und wir wollen ja auch niemanden beschädigen durch unser Verhalten. Ja. Und deswegen auch kein Auto, weil wir wissen, dass wir mit dem Autoabrieb, mit dem Reifenabrieb und etc. natürlich den Eintrag massiv erhöhen und das wollten wir auch nicht. Abgesehen davon, das muss ich noch dazu sagen, vor kurzem ist eine Arbeit erschienen, dass eben diese ganzen Oberflächen im Auto selber sind lauter Plastikoberflächen und im Auto selber ist einer der höchsten Plastik, Mikroplastik, Nanoplastikkonzentrationen durch diese Ausdünstungen und Abschilferungen von dem Plastik im Auto selber. Das heißt, wenn man sich ständig im Auto auffällt, hat man auch eine sehr hohe Mikroplastik, Nanoplastikkonzentration, gar nicht von der Straße her so sehr, sondern nur vom Innenraum gesehen her. Ja. Dazu kommt nur das, was man dann von der Straße durch die Lüftung aufnimmt. Aber da gibt es mittlerweile auch schon sehr gute Filteranlagen, ja. Muss man dazu sagen, aber die filtern natürlich auch nur bis zu einer gewissen Größe. Also, wobei wir das schon im Nanopartikelbereich sind. Ja.
Na, versuchen wir zum Abschluss noch einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Sie als Pathologe kennen Sie ja die Geschichte der Medizin, Asbest, Blei, Benzin, Schadstoffe, wo man im Nachhinein draufgekommen ist und gesagt hat, wie konnte man damals nur? Das weiß man heute einfach besser. Glauben Sie, dass wir in 100 Jahren in ähnlicher Art und Weise auf die heutige Zeit zurückschauen werden und die Menschen dann sagen werden, wie konnte man damals nur so verantwortungslos mit Mikroplastik umgehen?
Aber da bin ich mir ziemlich sicher, wenn die Menschheit bis dahin noch überlebt, dann denke ich, wird das schon der Fall sein. Wobei das Plastik ist schon eine spezielle Kategorie, weil eben zum Beispiel bei Asbest, da ist die Kontaminationsmöglichkeit ja beschränkt tatsächlich auf die Anwender bzw. die Leute, die in solchen Gebäuden wohnen, wo es natürlich klar ist, dass das jetzt Krebs auslöst. Das ist also gar keine Frage mehr und da gibt es auch sehr gute Daten. Das Plastik hat einen viel breiteren Eintrag überall. Ja. Wobei wir natürlich auch nicht so viel wissen wie jetzt zu Asbest zum Beispiel, ja, oder zu Zigarettenrauch. Da stehen wir erst ganz am Anfang und da ist es alles schon ganz etabliert. Ja. Aber ich denke, dass wir natürlich in 100 Jahren sehr viel mehr wissen werden und ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist. Aber wie gesagt, also was wir jetzt schon wissen, ist bedenklich. Ja. Aber wie gesagt, also da müssen wir viel Arbeit leisten, auch in der Forschung. Aber ich denke, in 100 Jahren wird das ganz klar sein. Ne?
Ja, vielen Dank, Herr Professor Kenner, für dieses sehr aufschlussreiche, aber auch sehr nachdenklich machende Gespräch. Ich glaube, wir haben heute gelernt, dass Mikroplastik längst kein abstraktes Umweltproblem mehr ist, sondern eine medizinische Herausforderung, die uns alle betrifft. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Bitte und danke sehr für die liebe Einladung.
Das war Folge 28 von ÖAZ im Ohr zum Thema Mikroplastik und den gesundheitlichen Auswirkungen. Das Gespräch mit Universitätsprofessor Dr. Lukas Kenner führte Dr. Irene Senn. In der ÖAZ 24 finden Sie passend zum heutigen Thema einen Beitrag zu den Auswirkungen von Mikroplastik auf die Darmgesundheit. Unser Autor Magister Markovic beleuchtet darin im Detail, wie Mikroplastikpartikeln unsere Darmgesundheit beeinflussen und welche Rolle das Darmmikrobiom dabei spielt. Unsere Titelgeschichte widmet sich neuen Biomarkern für die kardiovaskuläre Risikoabschätzung. Denn gleiche LDL-Cholesterinwerte bedeuten nicht zwangsläufig gleiches Risiko. Erfahren Sie, wie Apolipoprotein B, Lipoprotein A, ADMA und Homozystein eine präzisere individuelle Risikoeinschätzung und neue therapeutische Ansätze ermöglichen. Außerdem widmet sich diese ÖAZ-Ausgabe in der Rubrik Wirkstoffe kompakt dem Antibiotikum Trimetoprim, einem bewährten Wirkstoff mit interessantem Wirkmechanismus, der vor allem bei Harnwegsinfektionen zum Einsatz kommt. Übrigens, alle Inhalte der ÖAZ sind auch online auf oeaz.at verfügbar. Mit unserer Text-to-Speech-Funktion können Sie viele Beiträge auch bequem anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von ÖAZ im Ohr. Bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.